Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute mit Matthias Rieber, guten Abend. Am Montag geht's wieder los. Mit Schalke, Union Berlin und Bochum steigen die ersten drei Fußball-Bundesligisten ins Training ein für die neue Saison. Die letzten Länderspiele sind gerade erst ein paar Tage zu Ende, da geht es schon wieder los. Das liegt natürlich an der Winter-WM, die die Bundesliga-Saison für mehrere Wochen unterbrechen wird. Schon an diesem Sonntag mit der Leistungsdiagnostik begonnen hat Aufsteiger Werder Bremen. Nach einem Jahr in Liga 2 sind die Bremer wieder zurück in Liga 1. So ein richtiger Traditionsklub. Und das ist heute unser Thema. Tradition schießt keine Tore. Dieses Buch hat der Fußballhistoriker Dietrich Schulze-Marmeling gemeinsam mit dem früheren Werder-Profi Marco Bode geschrieben. Marco Bode ist Fußball-Europameister 1996, Vize-Weltmeister 2002 und war von 2014 bis 2021 Aufsichtsratschef bei Werder Bremen und ist heute bei uns zu Gast. Guten Abend, Herr Bode.
Guten Abend.
Ich fange mal mit Friedrich Engels an. Der ist der Mitbegründer des Marxismus. Der hat mal gesagt, die Tradition ist eine große hemmende Kraft. Sie ist die Trägheitskraft der Geschichte. Gilt das auch für Fußball?
Nein, das glaube ich nicht. Unser Titel legt zwar ein wenig nahe und möchte wahrscheinlich auch sozusagen den neugierigen Betrachter etwas provozieren mit dieser Aussage, Fußballtradition schießt keine Tore. Wir sehen Tradition, oder ich sehe es aber nicht als Problem allein. Es ist ein Stück weit ambivalent. Tradition bei Fußballclubs heißt auch, sie haben eine große Fangemeinde, sie schaffen viel Identifikation, auch Zusammenhalt in der Region, das sind alles positive Dinge, die auch den Club stärken. Aber manchmal führt Tradition und insbesondere die großen Erfolge der Vergangenheit führen zu Problemen, zu einer unrealistischen Erwartungshaltung bei Fans und auch so anderen Stakeholdern um den Club herum. Und deswegen hat es so beide Seiten.
Also kann man das gar nicht so genau sagen, ob das nun ein Wettbewerbsvorteil oder Nachteil ist, ein Traditionsverein zu sein?
Ich glaube, es ist mehr ein Vorteil, aber in den vergangenen Jahren, und das zeigen wir ja auch am Beispiel Werder Bremen, entsteht daraus auch manchmal das Problem, dass man sich immer wieder zu sehr an die große alte Zeit in der Champions League erinnert und vielleicht die Realität des Abstiegskampfes dann nicht annimmt. Ich glaube aber, dass das inzwischen auch geschafft ist und wir erleben ja in diesem Sommer auch eine gewisse Renaissance von Traditionsclubs. Die Eintracht aus Frankfurt hat einen riesengroßen Erfolg im Europapokal gefeiert, sind in der Liga trotzdem nur Elfter geworden. Ich glaube, das, was wir an Thesen haben für diese normalen Clubs, das stimmt schon. Auf der anderen Seite muss man auch immer feststellen, dass ja die beiden an der Spitze, Bayern und Dortmund, sind auch Traditionsclubs. Die haben sich aber durch Erfolge in den letzten 10 Jahren oder bei Bayern auch schon noch konstanter über eine sehr lange Zeit ein wenig aus diesem Status, den wir meinen, mit dieser Definition herausgearbeitet.
Dann knüpfe ich da doch mal direkt an. Was ist denn für Sie ein Traditionsclub? Ist das einfach ein Verein, der seit 50 Jahren schon im Bundesliga-Umfeld sich bewegt? Oder was muss man können, um Ihrer Definition nach Traditionsclub zu sein?
Also wir wollen da mit unserer Definition für das Buch auch niemanden ausschließen. Wir haben das ein Stück weit erklärt im Buch und sagen, die Clubs, die uns besonders interessieren, eigentlich betrachten wir aber auch den gesamten Fußball. Und das Buch will sogar ein wenig auch aus dem Fußball herausdenken. Aber unsere Definition ist erstmal, sie sind schon lange da, Erfolge in der Vergangenheit, eine große Fanszene und dadurch eben viel Identifikation. Das sind so unsere wichtigsten Kriterien und deswegen kommen wir da eben auf Werder, den HSV, Eintracht Frankfurt, den 1. FC Köln, aber auch Bayern und Dortmund. Aber wie ich schon sagte, da sind ein paar Dinge inzwischen anders.
Wenn ich Ihre Definition richtig verstehe, dann ist aber Bayer Leverkusen zum Beispiel kein Traditionsclub, weil sie eben zum Beispiel nicht unter 50+1 fallen. Die spielen aber auch schon seit 40 Jahren in der Bundesliga.
Genau, das sagen wir genau auch so. Aber Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg, irgendwie auch schon etabliertes Mitglied der Bundesliga, das sind für uns tatsächlich keine Traditionsclubs in unserem Sinne. Also das ist im Grunde auch nur eine Arbeitsprämisse, wenn man so will, die wir da annehmen für das Buch.
Aber trotzdem ist das ja auch eine Größe, mit dem sich irgendwie viele Fans auch identifizieren kommen. Woher kommt diese Faszination, dass man immer wieder über Traditionsclubs redet?
Ja, ich glaube, das hat schon einerseits damit zu tun, wir erleben ja auch im Fußball die Menschen, die sehr nah dran sind und wo die Identifikation sehr hoch ist, die sind auch nicht unbedingt im Moment um die 20 oder 25. Das sind Menschen, die ja häufig 50+ sind vom Alter her. Und da ist natürlich eine gewisse Erinnerung. Und der Fußball hat ja in vielerlei Hinsicht die Kraft, Menschen auch zu verbinden, auch auf der ganzen Welt im Grunde. Also viele nennen Fußball auch eine globale Sprache. Es ist so vielleicht auch das letzte Phänomen, mit dem sich fast alle beschäftigen. Also viele Dinge in unserer Gesellschaft driften so ein wenig auseinander, aber beim Fußball hat man zuletzt immer noch das Gefühl gehabt, darüber diskutieren fast alle. Das ist natürlich auch nicht ganz die Wahrheit, aber so, es ist schon ein Thema für die Massen nach wie vor, Fußball. Und ich glaube, dass die Faszination der Traditionsclubs hat eben auch viel damit zu tun, dass man sich an Dinge erinnert, die Spaß gemacht haben, an die man sich gerne erinnert. Große Erfolge bei uns bei Werder in den 90ern und in den Nullern. Wenn wir jetzt gesehen haben, mit wie vielen Fans die Eintracht in Barcelona da aufgelaufen ist. Auch in der Kombination mit der Pandemie hat sich da bei diesen Clubs fast wieder eine Überkompensation ergeben. Es gab ja auch einige, die die These formuliert haben, durch die Pandemie könne der Fußball großen Schaden genommen haben, was die Begeisterung der Fans angeht. Das ist bei diesen Clubs nicht zu beobachten. Die Stadien, sobald es erlaubt ist, waren sie wieder voll und die Begeisterung ist sehr groß.
In diesem Buch wollen Sie ja anhand Ihres Clubs, anhand des Fallbeispiels Werder Bremen, so ein bisschen sezieren, war, glaube ich, das Wort, das Sie gewählt haben, wie es zu so einem Abstieg auch kommen konnte. Vor 10 Jahren noch Champions League, dann ein Jahr zweite Liga. Jetzt ist Werder ja wieder zurück in der Bundesliga. Heißt das für Sie auch, mal ganz persönlich gefragt, jetzt ist wieder alles in Ordnung oder fängt jetzt die Arbeit erstmal nochmal richtig wieder an?
Ich vermute eher Letzteres, wobei ich mich ja persönlich entschieden habe, im vergangenen Herbst nicht mehr zu kandidieren in meiner Rolle. Insofern liegt die Arbeit, platt gesagt, jetzt noch erstmal bei anderen. Tatsächlich freut es mich erstens natürlich sehr, dass Werder wieder zurück ist. Ich glaube auch, ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden, ist das irgendwie blöd für das Buch, weil ging es nicht um den Abstieg? Nein, es ging nicht um den Abstieg. Eigentlich ist es so perfekt, weil unsere Thesen beziehen sich vor allem auf die Bundesliga. Und wir beschäftigen uns viel damit, wie sind da die Konstellationen, wie funktionieren die Finanzen in der Bundesliga, wie treffen Fußballclubs Entscheidungen, welche Fehler, welche Verzerrungen gibt es dabei? Also einige psychologische Aspekte auch. Und all dieser Content unseres Buches passt viel besser auf die Bundesliga, weil in der zweiten Liga war ja Werder auch zusammen mit Schalke und zwei, drei anderen im Grunde ein Top-Club und in einer völlig anderen Rolle. Jetzt ist man wieder in der Lage, wie sie vor dem Abstieg war, nämlich wirtschaftlich eher im unteren Drittel anzusiedeln, aber eben mit einer großen Strahlkraft. Ich meine, man muss sich auch die Medienattraktivität zum Beispiel mal anschauen. Jetzt mit Schalke und Werder zurück ist sofort das Gefühl da, die Bundesliga ist wieder deutlich verändert. Im vergangenen Jahr gab es doch einige sehr schlechte Quoten, wie ich gehört habe.
Ihnen ist ja damals auch viel Kritik entgegengeschlagen in der Abstiegssaison. Wie viel Mut haben Sie gebraucht, dieses Buch zu schreiben? Wie oft haben Sie gedacht, man wird Ihnen das als Reinwaschungsversuch auslegen und das könnte auch schwierig werden für Sie?
Das habe ich ein paar Mal gedacht. Inzwischen, jetzt ist das Buch knapp 3 Wochen draußen, bin ich auch erleichtert, weil das Feedback und die Wahrnehmung ist eigentlich so, wie ich das erhofft hatte. Es wird nicht als Rechtfertigung gesehen. Niemals war das mein Antrieb oder meine Motivation. Die Idee zu dem Buch ist auch vor dem Abstieg schon entstanden. Zugegeben, wir haben im Grunde im Herbst erst intensiv dann angefangen zu schreiben. Und das ist ja auch etwas Besonderes. Es gibt 2 Autoren, die aber auch wirklich in unserem Fall beide geschrieben haben und dann immer wieder überarbeitet auch. Also Dietrich Schulze-Marmeling, ein sehr erfahrener Autor, ist jetzt nicht mein Ghostwriter gewesen, sondern wir haben wirklich gemeinsam gearbeitet und das war für mich auch wirklich ein faszinierendes und tolles Projekt. Aber zu Ihrer Frage, ich habe das insbesondere natürlich in dem Sommer des Abstiegs, habe ich überlegt, ob es eine gute Idee ist, dieses Buch zu machen, aber habe dann auch mit der Unterstützung von Dietrich Schulze-Marmeling den Mut aufgebracht, es trotzdem zu machen, weil die Dinge, und wenn man es liest, glaube ich, versteht man das auch, sind hoffentlich zeitlos und beziehen sich eben nicht nur auf diesen Fall des Abstiegs Werder Bremen, sondern auf die Situation von Fußballclubs und Traditionsclubs generell.
Die Rahmenbedingungen in der Bundesliga haben sich ja in den letzten 10, 20 Jahren deutlich verändert. Die Liga ist ja kaum noch zu vergleichen mit einer Liga, in der Sie noch gespielt haben, Anfang des Jahrtausends. Gibt es denn heute überhaupt noch eine Chance, da in diese sich doch sehr verfestigte Phalanx der ganz Großen irgendwie reinzuspielen, selbst wenn man absolute Überperformance hinlegt?
Ich glaube, dass es immer wieder die Chance gibt, wenn alles passt Und wenn man wirklich gute Entscheidungen trifft und die richtigen Personen am richtigen Platz hat, wenn man eine gute Philosophie hat, wenn auch Vertrauen herrscht in der Führung des Clubs, also wenn viele Dinge passen und zusätzlich möglicherweise der ein oder andere große, wirtschaftlich stärkere Club auch den ein oder anderen Fehler macht und erfahrungsgemäß passiert das fast immer, dann hat man die Chance, noch da oben anzuklopfen. Dass ernsthaft ein Club wie Köln, Frankfurt, Werder oder Stuttgart um die Meisterschaft mitspielen könnte, ist im Moment schwer vorstellbar. Ich glaube, dazu müssten die Clubs gewisse Rahmenbedingungen für sich ändern oder wir müssten alle erleben, dass sich auch die Regeln, die Rahmenbedingungen der Liga nochmal stark verändern. Das könnte heißen, dass eben 50 plus 1 ganz fällt und viele Investoren in die Bundesliga kommen. Das ist aber etwas, was in diesen betreffenden Clubs ja nicht gewünscht ist, wenn man ganz ehrlich ist.
Wären Sie dafür, dass 50 plus 1 fällt und ein Investor aus irgendeinem Land in Bremen übernimmt?
Also meine präferierte Lösung bei 50 plus 1 wäre, dass man die Ausnahmeregelungen sozusagen beseitigt.
Also
und zwar
die
nicht, die,
zum
nicht die Clubs beseitigt, sondern die Regeln so ändert, dass sich auch Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg, Hoffenheim und so ein wenig müsste man sich auch nochmal Leipzig anschauen, weil da wird 50 plus 1 zwar eingehalten, aber es ist auch eine sehr kreative Konstruktion, dass man da eher dafür sorgt, dass dort 50 plus 1 wieder gilt. Nochmal, das ändert auch nicht den sportlichen Wettbewerb so sehr. Also niemand sollte glauben, 50 plus 1 ist das einzige Problem. Das ist es nicht. Wir müssen auch auf europäischer Ebene nochmal eigentlich über Financial Fair Play oder wie es jetzt in Zukunft heißen soll, Financial Sustainability reden. Vielleicht müssen wir sogar irgendwann über Ausgabenkontrollen reden. Das sind aber alles so irgendwie auch ein bisschen unromantische Maßnahmen und Dinge, die auch ein wenig gegen unsere Vorstellung von Marktwirtschaft vielleicht laufen. Ich bin aber ein Freund davon. Ich habe immer gesagt, die soziale Marktwirtschaft muss sozusagen das Vorbild sein, auch für den Fußball. Es kann nicht ein freier kapitalistischer Ansatz sein, weil dann werden die Unterschiede so groß, dass es am Ende ja keinen Spaß mehr macht und keine Spannung mehr entsteht. Eigentlich haben wir das jetzt schon zum Teil.
Wer solche Sätze wie Sie in den Mund nimmt, muss sich dann schnell in dem Geschäft Bundesliga und europäischer Fußball auch den Vorwurf des Sozialisten gefallen lassen.
Ja, möglicherweise. Aber ich bin, glaube ich, jemand, der auch versucht, Verständnis für alle Interessen auch aufzubringen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das ein Kampf ist, der oder ein Einsatz, der auch schwer zu gewinnen sein wird. Ich glaube nur, es bringt auch nichts, so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre. Und Sie haben es ja selbst gesagt, wenn die Alternative dann ist, wenn das nicht geht, dann bin ich schon der Meinung, sollte man auch noch mal sich anschauen, was passiert eigentlich, wenn 50 plus 1 gar nicht mehr fällt und alle Clubs vielleicht nach und nach noch stärker mit Investoren zusammenarbeiten. Um ehrlich zu sein, tun das ja jetzt auch unter 50 plus 1 schon viele. Augsburg, Stuttgart hat schon Anteile verkauft. Selbst die Bayern haben 25% ihrer Anteile schon an drei Investoren verkauft. Wir sind mit Werder und es gibt noch eine Handvoll anderer Clubs, da bislang immer noch zu 100% gehören wir zu unserem e.V., obwohl wir ja auch schon ganz lange eine ausgegliederte Kapitalgesellschaft haben bei Werder.
Sie sind ja schon viele Jahre im Geschäft. Mit der Spielerzeit sind das schon über 30 Jahre. Wie sehr müssen Sie sich, der so lange drin ist, an so Summen gewöhnen, die man jetzt wieder gelesen hat, gegen die spanische Liga jetzt auch offiziell vorgeht? 300 Millionen alleine Handgeld für Kylian Mbappé dafür, dass er nochmal unterschreibt in Paris. Ist das was, wo Sie auch den Kopf schütteln oder?
Ja, da wird mir auch ein wenig schwindelig. Um ehrlich zu sein, war das auch in unserer Generation schon ein wenig so, dass es diese Diskussionen gab. Manchmal habe ich den Eindruck, damals wurde mehr darüber diskutiert als heute. Also es gibt, glaube ich, einen Prozess, dass sich die Menschen daran gewöhnt haben oder wirklich akzeptiert haben, dass der Fußball irgendwie da in einer eigenen Sphäre unterwegs ist. Ich erinnere mich, vor der WM 2002 habe ich ein Interview in der Bild-Zeitung gegeben und da gab es eine Frage, wie erklären Sie einer Krankenschwester, dass Sie so viel verdienen und Sie so wenig? Und dann war meine Antwort, und die habe ich damals schon für selbstverständlich gehalten, das ist ganz schwer zu erklären. Ich kann das eigentlich nicht erklären. In Relation sind unsere Gehälter in der Bundesliga absurd. Und trotzdem war es damals legitim und man kann das auch heute den Spielern nicht unbedingt vorwerfen, weil das Geld sozusagen reinkommt. Ich habe jetzt natürlich sehr stark auch die Vereinsbrille auf und sehe schon, dass diese ganzen Konstruktionen und diese Regeln für die Vereine sehr problematisch sind und Vereine immer am Rande der Katastrophe sozusagen leben. Das hat mit Bosman, mit den veränderten Regeln bei den Transfers zu tun, aber es hat auch grundsätzlich damit zu tun, dass Fußballclubs zwar hier und da immer mehr denken wollen wie Unternehmen, aber ihr primäres Ziel ist nach wie vor sportlicher Erfolg und die wirtschaftliche Solidität oder die Vernunft ist sozusagen etwas, was erst danach kommt. Also Heribert Bruchhagen hat das ja mal so schön auf den Punkt gebracht. Man möchte den sportlichen Erfolg maximieren und die Insolvenz vermeiden. Das ist so erstmal die Basis aller Clubs, wenn es um die Ziele geht.
Marco Bode im Deutschlandfunk Sportgespräch. Wir sprechen vor allem über sein gerade erschienenes Buch Tradition schießt keine Tore, hat er gemeinsam mit Dietrich Schulze-Marmeling geschrieben. Herr Bode, wenn Sie das so ansprechen, dann will ich mal darüber reden. Das ist auch ein wichtiger Teil in Ihrem Buch, das Thema Entscheidungen. Da steht drin, Sie wollten immer unaufgeregt entscheiden, möglichst rational, gerne auch 3-4 Mal drüber nachdenken. Geht das im Geschäft Bundesliga überhaupt? Hat man da überhaupt die Zeit für?
Also ich unterscheide ja, oder wir unterscheiden im Buch ja meine Erlebnisse auf dem Platz. Da muss man natürlich ganz schnell, intuitiv, automatisiert entscheiden und das funktioniert dort auch sehr gut. Aber als Aufsichtsratsvorsitzender sind die Entscheidungen natürlich völlig andere und da muss man versuchen, möglichst rational, sorgfältig und langsam zu entscheiden. Ich glaube, das geht auch. Es ist aber gerade bei Traditionsclubs häufig deshalb auch schwierig, weil ganz viele sozusagen Diskussionen um den Clubs in der Öffentlichkeit, aber auch im Club geführt werden und die sozusagen Aufgeregtheit sehr groß ist häufig. Und deshalb fühlt es sich, wenn man in der Verantwortung steht, manchmal schwer an, das auszuhalten. Die einfache Entscheidung ist dann häufig, das zu tun, was die Mehrheit will oder was in den Medien steht. Und das Schwierige, aber wie ich meine, trotzdem manchmal Richtige ist, dann trotzdem das auszuhalten und zu sagen, nein, meine Überzeugung und unsere Überzeugung, das ist natürlich keine Einzelentscheidung, ist dann eben eine andere. Am Beispiel Trainer kann man das ja immer sehr gut deutlich machen. Ich glaube, die Fluktuation von Trainern in der Bundesliga ist sowieso in den letzten 20 Jahren viel größer geworden und Trainer werden sehr viel schneller entlassen. Aber das ist bei Clubs wie, nehmen wir mal den HSV als vielleicht Extrembeispiel, noch deutlicher. Also da hat man wirklich mehr als einen Trainer pro Saison. Und wir bei Werder haben versucht, immer einen anderen Weg zu finden. Das ist uns aber auch nicht immer gelungen. Es ist uns bei Rehagel und bei Schaaf sehr gut gelungen, mit 13 Jahren wirklicher Kontinuität auf dieser Position. Aber zwischendrin gab es auch immer Phasen, wo es hektischer wurde. Nehmen wir das Beispiel Freiburg. Dort gelingt es sehr gut. Aber auch, weil Freiburg eben vielleicht etwas unaufgeregter und ruhiger ist im Umfeld.
Was sind denn die wichtigen Entscheidungen, die man trifft? Also woran entscheidet sich nachher Erfolg oder Misserfolg in der Bundesliga? Ist es die Frage, wer ist Trainer? Ist es die Frage, welches taktische System spielen wir? Oder vielleicht grundsätzlich, wie möchte der Verein in der Bundesliga auftreten? Woran kann man Erfolg oder Misserfolg am Ende festmachen?
Ich glaube, wir versuchen im Buch einige der Erfolgsfaktoren darzustellen. Und übrigens ist es auch meine Überzeugung, dass viele dieser Aspekte auch in Unternehmen und in anderen gesellschaftlichen Bereichen funktionieren. Deshalb ist es hoffentlich auch ein Buch, was nicht nur für Fußball-Nerds ist. Ich glaube, die wichtigsten Dinge sind einerseits, dass man sozusagen auch sich über seine Werte, über seine Philosophie klar wird. Es gibt aus der Management-Theorie gibt es ja auch solche Gedanken, dass man ganz zu Beginn sich eigentlich fragen sollte, so dieser berühmte Reason Why, warum existieren wir überhaupt als Club? Was sind unsere Ziele? Auf der Basis welcher Werte wollen wir unterwegs sein? Wie wollen wir Kommunikation innerhalb des Clubs organisieren? Wie stellen wir da sicher, dass gute Entscheidungen getroffen werden? Das ist das vielleicht Erste. Dann geht es natürlich viel um die richtigen Menschen auf dem richtigen Platz. Also sowohl in der Geschäftsführung, ganz besonders im sportlichen Bereich natürlich der Sportdirektor oder manchmal ist es auch ein Sportgeschäftsführer wie bei uns, Frank Baumann, und der Trainer. Aber es gibt dann auch noch Dinge wie die Ausbildung. Wie gut ist man darin, Talente hervorzubringen und auch durchzulassen in die Bundesligamannschaft, ist auch ein wichtiger Aspekt. Kaderplanung, Scouting, auch auf der sozusagen unter Zuhilfenahme von Daten heutzutage. Also es gibt viele komplexe Ansätze, die darüber entscheiden, ob man erfolgreich ist oder nicht. Wenn ich aber mich jetzt sozusagen auf ein, zwei Dinge festlegen sollte, dann glaube ich, dass nach wie vor die Trainerentscheidung eine absolut zentrale ist und dann aber auch sozusagen die Art und Weise, wie man einen Kader zusammenbaut.
Das Fußballgeschäft hat ja noch den zweiten erschwerenden Faktor vielleicht, dass die Öffentlichkeit so wahnsinnig interessiert daran ist. Nicht nur die Fans, auch die Medien. Da wird ja jede kleinste Entscheidung manchmal seitenweise in Zeitungen auch diskutiert und in Internetforen sowieso. Bleibt Ihnen da als Verantwortlicher oder früher Verantwortlicher überhaupt Zeit für Korrekturen, Reflexionen, Analyse? Oder muss man da tatsächlich von Entscheidung zu Entscheidung hetzen?
Also ich glaube, die Schwierigkeit liegt, man kann sich versuchen, von diesem öffentlichen Druck und diesem medialen Druck auch frei zu machen. Und das ist auch bis zu einem gewissen Grad möglich. Natürlich hängt das von der Situation ab. Wenn man jetzt als Werder Bremen im oberen Mittelfeld steht, dann ist das einfach. Wenn es Abstiegskampf gibt, dann wird das sehr viel schwieriger. Ich glaube, oder ich habe immer versucht, vielleicht ist das hier und da auch naiv gewesen, aber schon auch Menschen mitzunehmen und ihnen zu erklären, warum wir gewisse Entscheidungen so getroffen haben. Ein weiterer wichtiger Gedanke des Buches ist, wie Sie gesagt haben, bei Entscheidungen auch sich zu fragen, was sind eigentlich gute und schlechte Entscheidungen? Woran machen wir das fest? Und der Fehler, der halt sehr, sehr, sehr häufig begangen wird, ist, dass man es nur am Ergebnis festmacht und den sogenannten Rückschaufehler begeht. Dass man einfach sagt, hey, das gibt ein schlechtes Ergebnis, also muss die Entscheidung auch falsch gewesen sein. Ich finde das zu einfach. Wenn man Entscheidungen beurteilt, sollte man versuchen, sich zu fragen, wie wurde denn in der Situation zu dem Zeitpunkt entschieden? Auf der Basis welcher Informationen und welcher Prämissen vielleicht auch? Das ist natürlich schwieriger und anstrengender, aber sonst wird man immer sozusagen den Fehler machen, dass alles, was funktioniert, ist gut und alles, was nicht funktioniert, ist schlecht. Das ist aber aus meiner Sicht falsch.
Im Prolog des Buches stellt Ihr Co-Autor Dietrich Schulze-Marmeling ja fast schon philosophische Fragen. Da schreibt er, was macht der Fußball eigentlich mit uns? Ist das eine Nummer zu groß geworden? Was ist Ihre Antwort darauf?
Meine Antwort ist, dass das berechtigte Fragen sind, dass der Fußball aber ja auch noch ganz viel Positives hat. Also wir schauen schon auf den einen oder anderen kritischen Aspekt und negativen Aspekt. Trotzdem weiß ich aus eigener Erfahrung und auch aus meinem jetzigen Leben, dass der Fußball eine große positive Kraft auch hat. Also es gibt viele Dinge, wo der Fußball Menschen zusammenbringen kann und da ist es vielleicht nicht der Spitzenfußball und der hochkommerzialisierte Profifußball, sondern eher im Jugendbereich kann man durch Sport und Fußball nach wie vor ja sehr gut auch Bildungsansätze vermitteln. Man kann Persönlichkeiten entwickeln. Man kann Menschen zusammenbringen, die sich sonst vielleicht gar nicht begegnen. Diese Kraft hat der Fußball nach wie vor. Deswegen engagiere ich mich auch in dieser sogenannten Football for Good-Initiative bei Common Goal, bei Street Football World. Und im Übrigen ist das auch ein Ausweg für einen Club wie Werder Bremen, glaube ich, die Ziele unabhängiger von Titeln zu definieren und zu sagen, neben sportlichem Erfolg und neben wirtschaftlicher Solidität versuchen wir auch noch, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Wir versuchen, Werte zu vermitteln. Wir versuchen, Menschen zu berühren und zu begeistern durch Erlebnisse. Das kann aber auch gelingen, ohne dass man Titel gewinnt. Und ich glaube, da liegt auch, wenn man so will, ein Ansatz für einen Ausweg für diese Clubs.
Wir haben viel gesprochen über Tradition, über Entscheidungen, über wie das Geschäft funktioniert. Am Ende kommt man immer wieder und immer wieder auch auf den Punkt Geld. Daran scheitert es. Wir haben auch über Sozialismus gesprochen. Kann man es dann doch auf die entscheidende Frage bringen, die sich vielleicht viele stellen? Ist Profifußball am Ende vor allen Dingen Geld?
Tatsächlich ist das global betrachtet auf die Branche wahrscheinlich im Moment der entscheidende Erfolgsfaktor. Man kann mit viel Geld sehr gute Spieler kaufen, den besten Kader zusammenstellen und normalerweise auch mit großer Wahrscheinlichkeit Erfolg haben. Aber ein Kapitel handelt auch vom Zufall, von Glück und Pech, von Überraschungen. Und das ist auch das Schöne, dass auf ein einzelnes Spiel bezogen fast immer noch alles möglich ist. Der VfL Bochum hat Bayern 4-2 in der vergangenen Saison besiegt. Und das ist auch schön im Fußball, dass dort mehr Überraschungen vorkommen als zum Beispiel in anderen Ballsportarten. Deswegen bleibt so ein wenig Hoffnung, dass etwas Verrücktes, dass Wunder von der Weser nach wie vor möglich sind.
Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weiter diskutieren, habe noch ganz viele Fragen, aber ich beschränke mich auf eine letzte. Wir haben mit Tradition angefangen, mit Tradition will ich aufhören oder besser gesagt umgekehrt. Wie wird der Fußball der Zukunft sein? Wir haben eine WM in Katar vor der Nase, wir haben Investoren bei großen Clubs. Saudi-Arabien bei Newcastle hat viele Schlagzeilen gesorgt, es gibt Super League-Pläne. Das alles hat ja mit Fußball-Tradition nicht mehr viel am Hut. Müssen wir uns von diesem Fußball, über den wir jetzt auch viel geredet haben, ein für alle Mal verabschieden oder kommt da noch mal eine Renaissance?
Die ehrliche Antwort, das weiß ich nicht. Ich werde, glaube ich, solange ich mich dafür interessiere, mich dafür einsetzen, auch bestimmte Entwicklungen ja, zu verhindern oder mich dafür zu engagieren, dass andere Aspekte auch wichtig bleiben. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, kann es schon sein, dass es immer weitergeht und dass wir uns auch ein bisschen damit abfinden müssen. Auf der anderen Seite glaube ich daran, dass die Fans schon auch die Kraft haben, Dinge von unten nach wie vor zu beeinflussen. Aber es wird auch davon abhängen, wie einfach junge Menschen Fußball sehen wollen und erleben wollen. Reicht es ihnen, kurze 30-Sekunden-Clips auf TikTok zu sehen mit den Highlights? Oder wollen Sie irgendwie nach wie vor noch ein 90-Minuten-Stadionerlebnis? All solche Fragen sind wichtig. Und ich glaube, insofern entscheiden wir alle das, wie der Fußball aussehen soll. Und ich kann das aber nicht prognostizieren, in welche Richtung das jetzt gehen wird.
Marco Bode, Ex-Spieler und Ex-Aufsichtsratschef von Werder Bremen, Europameister 1996, Vize-Weltmeister 2002. Wir haben gesprochen über das moderne Fußballgeschäft und die Situation von Traditionsclubs. Anlass ist das Buch, das er zusammen mit Dietrich Schulze-Marmeling geschrieben hat. Tradition schießt keine Tore, erschienen im Werkstattverlag. Und das war unser Sportgespräch. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Matthias Friebe. Tschüss und bis zum nächsten Mal.